einmal ein kleines Gedicht von einer Eva von Thiele Winkler, Ancilla Domini, also auf Norddeutsch, ich bin die Magd des Herrn. Es hat mich einst gerufen, die höchste Majestät, als vor des Thrones Stufen ich weilte im Gebet. Und zittert klang's wie Amen, Herr, deine Magd ist hie, da rief er mich mit Namen, Ancilla Domini. Seitdem bin ich gebunden, die Magd des Herrn zu sein und alle Tag und Stunden mich seinem Dienst zu weihen. Das heilige Vermächtnis, das mir der Herr verlieh, blieb stets mir im Gedächtnis, Ancilla Domini. Ich möchte jetzt nicht den Abend strecken, es sind noch vier andere Verse, ich werde immer wieder einen einfließen lassen. Die Magd des Herrn. In unserer Zeit ist das ja, wie soll ich sagen, nicht gerade mit Orden versehen, so ein Titel. Die Zeit ist vergangen. Eine tüchtige Magd würde man heute vielleicht nennen, ist eine gute Haushaltshilfe. Ja, wie soll ich sagen, TVL abgesichert und gewerkschaftlich organisiert. Also das gab es alles damals nicht.
Wo gibt es die heute?
Das ist es ja. Und es ist sehr seltsam, wenn du da gerade schon fragst, wenn man mal so in den Gemeinden, ich hatte das einmal erlebt, da wurde dann so eine, wie soll ich sagen, Umfrage in der Gemeindeversammlung gemacht, wer möchte denn im Chor mitsingen? Wow, da gingen 50 Hände hoch. Dann wurde gefragt, ja, wer möchte denn bei der Kinderarbeit? Zögerlich zwei Hände. Dann, wir brauchen auch noch jemanden zum Toiletteputzen. Man guckte betreten zum Nachbarn rüber. Bloß nicht die Hand heben, sonst wärst du derjenige, der also dafür favorisiert wäre. So ist das einfach. Eine Haushaltshilfe wird geschätzt, wenn sie gut ist. Ja, teilweise auch deswegen, weil immer weniger gute Haushaltshilfen einfach zu finden sind. Und eine zuverlässige Magd oder Haushaltshilfe ist eine ganz wichtige Person, ja, für die wir Gott eigentlich nur danken können. Und früher war ein treuer Knecht und eine treue Magd etwas sehr Wertvolles, die nicht alle Jahre woanders dann in Kost und Logis und Arbeit gegangen sind. Und im Reich Gottes ist es noch wichtiger. Was sagt Paulus über den Dienst? Es ist gar nicht interessant, was, sondern der Haushalter, was soll er sein? Treu. Das ist das Entscheidende. Er muss jetzt nicht große Sprünge, Salto rückwärts und vorwärts hinkriegen, sondern das, was gefordert wird, ist die Treue. Und jetzt gibt es ja in der Kirche einen großartigen Titel, Magd des Herrn. Ja, nicht? Unsere Gesellschaft hält eher von anderen Titeln viel, da ist dann der DR davor oder der Prof davor oder von und zu und dann auf und davon oder so irgendwie. Ja, also das, ja, nicht, das ist alles so. Magd klingt irgendwie so schäbig und so, naja, das kannst du auch noch machen. Und hat vielleicht nicht viel im Oberstübchen, da ist halt das noch übrig, was sie hinkriegt. Der Magd-Titel ist nicht geadelt bei uns. Aber die Bibel hat oft andere Wertmaßstäbe als wir. Und diese Wertmaßstäbe lassen sich ganz einfach fassen, wo Jesus sagt, wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Und das Wort, was hier steht, ist Doulos, der Sklave. Ich werde nachher da noch ein bisschen drauf eingehen. Wer unter euch der Vornehmste werden will, der sei aller Knecht. Des Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. So haben wir es genau. Nicht? Und gebe sein Leben als Bezahlung für viele. Schon im Alten Testament haben wir diese Benennung für den Messias, nämlich welche? Der Knecht Jehovas, der Knecht Gottes, ist häufig im in Jesaja, er spricht, das ist mein Knecht. Boah, wo man denkt, Mann, das ist sein Sohn und das nennt er den Knecht. Aber das ist einfach, und auch der Titel Magd des Herrn ist eigentlich für die Schrift gesehen ein Hoheitstitel. wo wir immer denken, naja, so das Allerletzte, was ich machen würde, ja, ist ein Ehrentitel und bedeutet letztendlich die Nachfolge Jesu. Und wer im Reiche Gottes dem Herrn dienen will und hat nicht diesen Charakter einer Magd, eines Knechtes, ja, der wird im Reich Gottes wenig Wohlgefallen finden. Der Apostel mahnt die Ältesten, sie sollen keine Herren sein mit Herrentiteln, sondern Vorbilder der Herde und auch ihrer Aufgabe würdig letztendlich wandeln. Wir wollen uns einmal den Text, worüber es heute gehen soll, ich habe es ja, er sagt schon, ein Vers, ja nur was, brauchen wir doch einen Zettel. Ich habe es trotzdem, Lukas 1,38, Maria aber sprach, sieh, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel verschied von ihr. Vier Punkte, Kennzeichen einer Magd, Bedeutung des Titels Magd des Herrn, Dienst der Magd und Lohn der Magd. Da haben wir alles, was uns Herz heute begehrt. Wir fangen an mit dem Kennzeichen einer Magd. Da habe ich ganze fünf Punkte, dass man es auch so ein bisschen mitnotieren kann. Eine Magd als erstes ist erkauft. Im Griechischen Doulos, Sklave. Ja, Gott sei Dank haben wir das in unserem Kulturkreis nicht mehr so. Es ist ja lange gekämpft worden, ja, um letztendlich die Sklavenmärkte. Und es waren auch Christen wieder, die gesagt haben, jeder Mensch ist letztendlich, hat Würde und ist frei. Und es kann keiner, es kann nicht angehen, dass wir als Christen letztendlich andere kaufen und verkaufen, wie ein Stück Ware. In der Antike, im Mittelalter, gab es Sklaven. Ja, was war mit denen? Sie waren erstens rechtlos. Sie wurden gekauft und verkauft, wie ein Stück Seife oder wie ein Haus oder sonst irgendetwas. Ja. So wie man heute ein Auto kauft, so ging man damals auf den Markt und kaufte einen Sklaven ein. Ein Knecht, eine Magd, ein Sklaven ist erkauft. Die Bibel legt Wert darauf, dass es tatsächlich um einen Kauf geht. 1. Korinther 7, 23, ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschenknechte. Die Bibel setzt voraus, dass wir Kinder Gottes sind und dass Jesus uns herausgekauft hat. Ja, woraus denn? Aus dem Kaufhaus oder was? Nein, sondern wir sind in dem Einflussbereich und in dem willentlichen Zustand des Teufels und dort müssen wir von den Rechten des Teufels losgekauft werden. 1. Petrusbrief sagt es, wisst ihr, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen Silber oder Gold losgekauft seid, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi losgekauft für unseren Heiland. Auch von unserem nichtigen Wandel, ja, mit dem teuren Blute Jesu Christi. Und Gott hat es alles gekostet. Ja, das Blut ist nicht nur so ein bisschen tröpfchenweise geflossen, sondern er hat sein Blut komplett für uns als Kaufpreis gegeben. Und das Ungeheuerliche ist, wir haben wieder hier diesen Rollentausch. Er, der reich war, ist um unsretwillen arm geworden. 2. Korinther 8, Vers 9. Er, der Sohn Gottes, ist für uns zum Fluch geworden. Galater 5, glaube ich. Oder 4. Dass wir ein Segen werden. Ja? Oder er ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 2. Korinther 5, Vers 17, 21, werden. Und der Preis ist ein ungeheuerlich großer Preis des Loskaufens. Der höchste Preis, der jemals für irgendetwas bezahlt wurde. Das Blut des Sohnes Gottes ist der Kaufpreis für jeden von uns. Ein zweiter Punkt. Eine Magd nicht nur ist, ich sagte gerade, erkauft. Und damit ist eine Magd oder ein Knecht auch Eigentum. Der Kauf bedeutet die Eigentumsrechte wechseln. Und das ist ein Bild, das wir ja so gar nicht mehr kennen. Natürlich kennen wir es. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe ein Auto, Dann wechselt der Eigentümer, nämlich das Autohaus, was Eigentümer war, wechselt zu mir rüber und ich lasse dafür einen bestimmten Betrag als Kaufpreis rüberwachsen. Hier haben wir einen Banker, der kann weiß genau, wie man dann die Transferation macht hier, wie das Geld auch gut ankommt, ja, und nicht unten rein irgendwo verschwindet. Dass ein Mensch einem anderen gehören kann, das war früher ganz normal. Er wurde eigentlich wie eine Sache behandelt. Und jetzt schaust mal in Römer 16, 24 rein, da steht: Tertius, ich, der ich den Brief geschrieben habe, grüße in dem Herrn. Da hat Paulus durch einen Sklaven, Tertius, das heißt der Dritte, die wurden durchnummeriert. Primus, Secundus, Tertius, Quartus. Ja, die haben sich gar nicht die Mühe gemacht, den irgendwie Hans oder Frieder oder irgendwie Fritz einen schönen Namen zu geben, sondern einfach durchnummeriert. Und dann hieß es hier: Primus, abwaschen. Ja, Secundus, Pferde rausholen. Und so weiter. Da war alles klar festgelegt. Es waren Dinge. Also das Eigentum, die haben keinen Namen bekommen und waren eigentlich völlig entmenschlicht dadurch. Hatten keine Rechte. Deswegen konnte der Eigentümer mit einem Sklaven machen, was er wollte. Er konnte ihn verprügeln, verdreschen, wie auch immer, oder lobhudeln, das war überhaupt völlig egal. Da konnte keiner irgendwo Einspruch erheben. Und jetzt hat uns Jesus losgekauft. Wir sind seine Knechte, Mägde, sein Eigentum. Vorher hast du dem Teufel und der Welt gehört und durch den Loskauf gehörst du jetzt Jesus, bist aus der Macht des Teufels, der Finsternis, in das Reich des Lichtes seines Sohnes letztendlich hinübergewechselt und bist unter die Macht der Liebe gekommen. Das ist ein klassischer Besitzerwechsel. Ich bin Eigentum des lebendigen Gottes und das intendiert natürlich sofort, Gott lässt sein Eigentum nicht verwahrlosen und verrotten und verschimmeln und dahinrotten, sondern er sorgt in allem auch für sein Eigentum. Sprich, auf Norddeutsch, für dich selber, in wunderbarer Weise. Wir hatten es heute Morgen: Ich bin mit dir. Fürchte dich nicht. Das ist eine, Sorgeaktion des Herrn, wenn er uns Aufträge übereignet. Er gibt uns nicht nur den Marschbefehl, sondern er gibt uns auch das Rüstzeug der Verheißungen mit und ist selbst dann dort auch gegenwärtig, wo wir unsere Aufträge ausführen sollen. Und wir dürfen alle unsere Sorgen auf diesen Herrn werfen. Er ist verantwortlich für das, was er dir aufträgt und was er uns letztendlich abverlangt. Und das ist nicht meine Idee. Von den Glaubensvätern vielleicht haben wir überzeugt. Der Heidelberger Katechismus sagt in der ersten Frage: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dann geht es mit einem Satz weiter. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Genau das macht Eigentum aus. Wir sind Eigentum Jesu Christi. Und das entlastet uns in allem Arbeiten. Wir sind nur Botschafter. Nicht 2. Korinther 5. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben nur etwas auszurichten. Wir sind Zeugen. Ein Zeuge ist nicht dafür verantwortlich, was da rauskommt. Er hat nur hinzugehen und zu sagen: So und so sieht es aus. Das habe ich erlebt, diesen Auftrag habe ich. Und der Herr ist verantwortlich für das, was dann daraus geschieht. Und manchmal hat man den Eindruck, dass auch in der Christenheit heute wir meinen, wir müssten ja Gottes Geheimräte sein, die also hier ihm vorschreiben: So und so ist es zu machen und das muss rauskommen. Das ist aber anders. Das Eigentum hat eigentlich nur etwas auszuführen. Ein dritter Punkt: Eine Magd hat nur einen Herrn. Wenn wir sein Eigentum sind, dann sind wir nur ihm und keinem anderen mehr unterstellt. auch nicht mir selber. Im Bereich des Teufels sind wir immer noch selbstbestimmend. Zwar immer fremdbestimmt durch den Teufel, aber wir geben den Maßstab an. Und jetzt haben sich die Herrschaftsverhältnisse gewechselt. Eine Magd und ein Knecht dient nur einem Herrn. Lukas 16, 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das ist für die Nachfolger als Knechte Christi entscheidend. Einen Herrn. Und welcher Herr? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Ich, nämlich der Herr, hat die alleinige Verfügungsgewalt. Und dann ist er auch verantwortlich. Ja, und jetzt habe ich in meinem Leben Streben, Denken, Reden, nur nach seinem Wort zu handeln, weil ich sein Eigentum bin und er der Herr. Und wenn Jesus ja, mit seinem teuren Blut unsere Sünden bezahlt hat, dann hat er auch Wohnung in mir genommen. Ist ja logisch, er möchte ja in seinem Eigentum auch wohnen. Und dann sind wir seine Knechte, seine Kinder, nicht nur seine Knechte und Mägde, sondern seine Kinder. Das ist nochmal eine ganz andere Bewertung. Genau das war in der Barmer Erklärung 1933 ja auch Thema. Nicht? Die haben dann dort formuliert, wir sind nur einem Herrn verpflichtet, nicht mehreren. Und das ist unser Herr Jesus. Ein vierter Punkt, eine Magd. Jesu Christi ist, und jetzt kommt schon auf das Verhalten ein Stück weit hin, gehorsam. Es macht eine Magd aus, ein Knecht. Wenn man Sklave oder Knecht ist, dann ist Jesus der Herr. Und dann ist man auch Jesus gehorsam. Es geht nicht anders. Ja, wenn wir meinen, wir könnten dann immer noch unseren eigenen Kopf durchsetzen, dann sagt Jesus, ja, das kannst du gerne machen, aber dann werde ich mich zurückziehen. Das ist einfach das. Gehören und gehorchen, das sind wie so zwei eigene Zwillinge, das lässt sich nicht trennen voneinander. Was sagt Samuel bei der Berufung? 1. Samuel 3, Vers 10. Rede, dein Knecht hört. Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und kenne sie und sie folgen mir nicht. Doch, sie folgen mir. Natürlich folgen sie mir nicht, ist doch klar. Ein fünftes, eine Magd tut nichts aus eigener Ehre. Auch das ist etwas Wichtiges. Paulus schreibt ja diesen gewaltigen Römerbrief und der Römerbrief ist ja so vielen Menschen zum Segen geworden. Ein Augustinus wird durch diesen Brief letztendlich in die Ewigkeit hinübergezogen. Ein Luther liest Römer 1, Vers 16, 17, durch den Glauben wird er gerecht, der Gerechte, ja, und er bekehrt sich aufgrund dieses Römerbriefes. Und jetzt sagt Paulus in Römer 1, 1 und Philipper 1, 1, ich bin ein Doulos Jesu Christi, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Paulus war ein außergewöhnlicher Theologe und er sagt aber von sich selber nicht nur, dass er Knecht ist, sondern Lukas 17, Vers 10 steht, ich bin ein unnützer Knecht gewesen. Das ist es, nicht einmal, dass man sich noch einen Orden geschwind irgendwo hinhängt, auch wenn es hinten auf dem Rücken ist, ja. Nein, mitnichten. Jesus sagt das, ein Knecht. Und ein Knecht, ja, heißt es dann, es heißt, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, mehr als dass ihr schuldig gewesen seid, ist nicht. Du bist ein unnützer Knecht. Das ist natürlich ein Himmel, ja, weil wir denken doch, ach, also so in der Nachfolge, vielleicht gibt es ja doch noch einen Orden, ja, oder irgendwas abzusahnen. Nein. Das sind unnütze Knechte. Und das, was er uns schenkt an Erfolg und an Gelingen, das ist eigentlich seine Sache und nicht unsere. Da können wir uns nicht noch die Schultern polieren. Da brauchen wir uns nichts einbilden. Okay, als hätten wir es getan. Okay, das war unser großer erster Punkt. Der zweite Punkt, die Bedeutung des Titels Magd des Herrn. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Wer ist denn da überhaupt tüchtig? Wer unter uns kann sagen, bei mir ist dieser Titel angebracht? Wow, ich bin ein Knecht, eine Magd des Herrn. Jetzt, was setzt dieser Titel voraus? Wir haben ja gesehen, wenn diese Ehrennamen in der Welt etwas zu bedeuten haben, aber es reicht hier für den Dienst menschliche Berufung allein nicht aus. Und wir sehen es immer wieder, wie der Herr sich die Leute ganz souverän zum Dienst letztendlich beruft. Er ruft sie, sodass sie es hören und sie folgen ihm nach. Und da können wir auch gewiss sein, dort, wo er uns hinstellt an den Ort, die Art des Dienstes ist nicht zu wählen nach Belieben. Das macht mir Spaß, deswegen ist es immer gefährlich, diese ganzen Gabentests und so weiter. Ne? Wo dann, ich sage immer, da kam einer, ich habe schon mit einem gesprochen gehabt, und in der Gemeinde sagt, nein, Kinderarbeit ist nichts für mich. Also die Gabe habe ich nicht und die andere Gabe habe ich auch nicht und die Gabe habe ich auch nicht. Und also ich hab nur eine Gabe, ne? Und so weiter. Und dann dachte ich, und dann sagte ich ihm, du, also ich gucke gar nicht so nach meinen Gaben, sondern fehlst dort bei der Kinderarbeit, dann sage ich, dann wollen wir da hinlangen. Da wollte ich nicht lang fragen, was für eine Gabe habe ich. Der Herr schenkt schon, ich weiß, vom Hartmut steht. Da hat der Winrich Schäffbucher mal gefragt und sagt dann, wir brauchen jemanden für die Jugend. Hartmut, das machst du. Oh, kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Und dann hat er es einfach gemacht. Und dann hat er es gut gemacht. Und dann sagt Winrich auf einmal, du, wir brauchen jemanden, der den Gemeindetag unter dem Wort organisiert. Hartmut, mach du es einmal. Und dann hat er das organisiert und es lief einfach. Der Gott hat seinen Segen gegeben. Ja, so ist es einfach. Und er hat sich nicht vordrängelt. Die Vordrängler ist immer gefährlich. Ja, also da muss ich sagen, muss man aufpassen. Aber die Art und den Ort ist bestimmt der Herr. Er weiß auch genau, wann er wen wo einsetzen muss. Und jetzt glaub gar nicht, ja nicht, dass dann da von oben ein Zettel runterfliegt, wo es dann draufsteht. Also du musst jetzt das und das tun und so weiter. Das hat ja auch irgendeine auf einer Freizeit war eine Frau, die sagte dann, oh ja, da kam ein Prophet und der hat mir gesagt, also ich muss jetzt auf die Straße evangelisieren. Sag ich, Mensch, da brauche ich keinen Prophet. Da kann ich sagen, Mensch, geht hin. Das ist der Befehl. Und wenn mich das anrührt, der andere sagt, ich mache in der Gemeinde, ja, oder, aber manch ein sagt dann, das bin ich gar nicht irgendwie gemeint, aber jedenfalls, sie waren da irgendwie so völlig überzeugt, dass sie da jetzt durch den Propheten da, lassen wir es gehen. Wir haben heute Morgen schon drüber geredet, was ich davon halte. Eine Magd steht immer unter dem Herrn und ist nie eigenwillig oder selbstherrlich. Sie muss sich von ihrem Herrn regieren lassen. Tägliche Weisungen holen, täglich danach fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und jetzt kommen einige Punkte, die Dienstboten sind und bleiben Leibeigene. Der Apostel war der treueste Knecht Jesu und gerade hier zeigt sich eigentlich die Treue im Kleinen, auch dort, wo er gesagt hat, Herr, du weißt, du hast mir irgendwas gegeben, man weiß es nicht was. Ein Pfahl des im Fleische hat er es genannt und nimm mir das weg. Nein, sagt der Herr, das reicht aus. Und damit ist, er hat es dreimal gehört und er hat sich dann genügen lassen. Er ist Leibeigener und hat dann vom Herrn diese Sache angehängt gekriegt und es war ihm zum Segen geworden. Eine Magd, die Magd des Herrn, ja, wir sollen es ja eigentlich alle sein. Jeder von uns sollte sich selbigen Titel aneignen. Aber die Frage ist natürlich, bin ich bereit dazu, zu dem Dienst? Ja, wenn ich nicht bereit bin, Jesus sagt auch, du, wenn du nicht bereit bist, dann nehme ich einen anderen. Und oftmals ist es so, wenn wir diesen Platz, den Jesus uns anordnet, nicht einnehmen, dann bleibt der Platz leer. Ja, das ist also nicht so, dass dann wahlweise jemand anders da reinrückt, sondern oftmals, wenn wir das nicht richtig hören, bleibt der Platz leer und die Frucht, die eigentlich da erwachsen sollte, wird nicht gewürdigt. Und die große Frage ist, bist du ein Knecht des Herrn, bist du eine Magd? Du kannst Jünger sein. Ja, sagt mal einer, oh, es gibt viele, die Jesus so bewundern und so weiter. Er hat viele Jünger, aber wenig Nachfolger. Das ist auch ein Wort. Keiner von uns lebt sich selber. Wer nur als Christ hält und immer bloß auf die richtige Stelle wartet, der ist einfach fehl am Platz. Lieben heißt immer, wenn ich Jesus lieb habe, auch dienen. Herr, wo willst du mich einsetzen? Ein zweiter Punkt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Sag einmal, hat dir der Herr schon gedient? Das ist ein ganz anderer Aspekt, nicht? Sonst haben wir immer gesagt, Mensch, ich diene jetzt ihm und schau. Nein, er sagt uns auch, habe ich dir gedient? Niemand kann Jesus dienen, bevor er uns nicht gedient hat. Indem er uns gedient hat, er lässt ja sein Leben für uns, werden wir frei auch von den Ballastklötzen, die wir mitschleppen und die für den Dienst untauglich sind. Er nimmt uns persönliche Lasten ab und Schuld belastet immer. Ja? Schuld lebt auch immer in der Heimlichkeit. Und vielfach ist die Last wie ein Fluch der Sünde, der auf uns ist. Und ja, solange wir nicht Vergebung unserer Sünden haben und auch gereinigt sind, werden wir für den Herrn nicht die Frucht bringen können, die er eigentlich auch durch uns gewirkt haben will. Und dann die wunderbare Folge eigentlich dieser Reinigungsarbeit, dieses Dienstes Jesu an uns ist eigentlich, dass dann der Friede Gottes in uns wohnt. Und dann können wir auch durch die dunkelsten Täler hindurchgehen. Ja, und wir wären auch keine Dienstboten Jesu, wenn wir nicht die Vergebung letztendlich der Sünden durch Jesus bekommen hätten. Und das ist immer wieder auch ein Gebet, soll uns auch wichtig sein. Ohne Frieden Gottes, ohne Heilsgewissheit läuft nichts. Und Paulus sagt das so ganz deutlich, mir ist Erbarmung widerfahren. Auch das ist immer wieder wichtig. Augustinus hat mir da die Augen geöffnet. Wir denken ja manchmal, oh, jetzt muss ich krampfhaft gucken, wo die Dinge bei mir noch nicht so in Ordnung sind und wo dies und ich kriege das nicht hin und jenes. Lasst uns doch dieses Gebet von Augustinus lernen. Er sagt, Herr, gib mir das, was du befiehlst, damit ich es dir wiedergeben kann. Das ist ein köstliches Gebet. Und das ist ein reformatorisches Gebet. Ja, der Katholik würde sagen, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch, dann wollen wir doch mal schauen, wo der Bartel der Mosch holt. Ja. Nein, wir Evangelischen sagen, Herr, auch das ist Gnade. Gib du mir das Geduld, das ich dir wiedergebe. Gib mir diese Freundlichkeit, die du möchtest, dem anderen gegenüber auch im Dienst. Wenn ich mit verkniffenem Gesicht immer rumlaufe im Dienst, nun, das macht am Anfang mal eine Fragerunde, was ist mit dir los? Aber wenn der immer so rumläuft, dann wird es schwierig, weil man dann sagt, Mensch, aua, so sehen Christen aus. Immer bloß verkniffen. Ja. Und dann gib mir doch, Herr, diese Freude auch ins Gesicht, durch das, was du forderst, dass ich das wiedergebe, nicht für mich, sondern für den Dienst und für dich einfach. Und der Herr erhört dieses Gebet sehr schnell. Ich habe auch immer gesehen, wenn ich sage, Herr, zeig mir mein dunkles Herz. Oh, das geht ganz zügig. Dass ich dann Ungeduld und dunkle Gedanken und dies und jenes, Hassgedanken, was weiß ich, es kommt alles raus. Herr, nimm das weg. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da reinigen lassen. Ein dritter Punkt. Sieh, ich bin die Magd des Herrn. Wenn jemand im Glauben so spricht, liegt Macht und Herrlichkeit auch über diesem Titel. Eine Magd des Herrn, egal wie lang, Wir können es in diesem Dienst nur dann aushalten, wenn Jesus uns dort hält. Und wir können Menschen nicht entlassen. Sie stehen unter dem Herrn, dem, der alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und er wird uns auch zu diesem Dienst zubereiten. Das ist das Wunderbare. Ein zweiter großer Punkt, die Ausrüstung. Welche Ausrüstung bringt dieser Ehrentitel mit sich? Ein König wird seine Untertanen, seine Soldaten, seine Angestellten immer ausrüsten. Ja, der sagt dann nicht, du musst halt dein Schwert selber kaufen. Gehst zum Aldi, gibt es gerade im Angebot. Nein, er wird seine Leute ausrüsten. Und genau das macht unser Herr Jesus auch. Welche Eigenschaften soll eine Magd, ein Knecht haben? Die erste Eigenschaft muss herzliche Demut sein. Dass sie sagt, ja Herr, ich bin nicht wert für diesen Dienst. Es ist Gnade, wenn du mich hier einsetzen willst. Und darum wollen wir heute danken über Gottes unwandelbare Treue und seine Bewahrung, ja, die uns diesen Segen gegeben hat, den er bisher ausgeschüttet hat. Lasst uns in tiefer Demut bleiben. Und das heißt jetzt nicht, dass wir permanent gebückt in der Gegend rumlaufen sollen. Demut heißt den Mut zum Dienen, den Mut zum Kleinen. Das ist ein kleines Beispiel beim Kaleb. Da wird das Land verteilt und Kaleb tut seinen Anteil einfordern und sagt, ja, jetzt gebt mir bitte, was Gott versprochen hat. Was für ein Erbteil bekommt er? Was nimmt er sich? Da hat keiner hinlangen wollen. Das Land der Enaketer. Der Riesen. Das ist Demut. Den Drecksdienst, den keiner tun wollte. Land einnehmen ist eine fröhliche Sache, wenn es leicht geht. Wenn die Leute einem alle zuströmen. Und dann ist der Oberlin ins Salzburger Land, Elsass. Ganz, ganz knochentrockene Gegend. Er hat gesagt, Herr, da will ich sein. Und er hat dieses Salzburger Land zu einer blühenden Wüste gemacht. Die Wüste zum Blühen gebracht. Nur weil es der Herr wollte. Ja, wir suchen uns immer die angenehmen Dienste raus. Im Chor, jawohl. Aber wo ist denn jemand, der sich freiwillig meldet, Toiletten zu putzen, die versaut sind? Ja, ja, das sind diese unangenehmen Dinge. Aber die Demut sagt, ja, Herr, dir gebührt alle Ehre und wenn das ein Dienst ist, dann will ich ihn tun. Ja, das ist eine ganz wichtige Ausrüstung, die wir brauchen. Als Magd, als Knecht. Eine weitere Eigenschaft ist die Treue. Das ist unentbehrlich. Gerade in kleinen Dingen. In kleinen Dingen, bei Terminen, bei Finanzen vor allen Dingen, muss das Geld stimmen. Bis auf den Pfennig. Und wenn eine ungerade Summe ist und da unterm Strich irgendwo ein Minus noch ist, dann leg bitte selber das restliche Geld rein, dass das Ding ausgeglichen ist. Das heißt Treue. Vielleicht sind wir eher geneigt, die Treue im Glauben, ja, das, aber vor allen Dingen auch in weltlichen Angelegenheiten treu zu sein. Ich war mal nur Beispiel, Fußballverein hat man immer einen Kassierer gesucht, ne, bei der Jugendmannschaft. Und es gab einen, der hat also so undurchsichtige Rechnung, sagt mal, dann habe ich gesagt, Leute, das muss anders werden. Das muss beim ersten Mal jedem klar sein, was unterm Strich nur übrig ist und was wir noch für ein Fest oder was weiß ich haben. Und nicht erst, dass man da nochmal eine Integralrechnung aufziehen muss. Ja, ich habe das dann einfach versucht zu machen. Aber das sind so Dinge auch im weltlichen Bereich. Ganz wichtig, treu zu sein. Und wenn es keiner sieht, ist völlig egal. Unser Herr sieht es. Und das ist in der Welt, ach komm, dann heißt es dann, ja, oh, du musst ein weites Herz haben, ja. Und nicht, aber die Treue im Kleinen. Und viele offene Türen können genutzt werden. Der Herr sagt, treu sein. Das ist das Entscheidende. Wir brauchen gar nicht erst gestandene Christen sein, ja, sondern das, was wir immer wieder sagen sollten, ist: Herr, vergib mir meine viele Untreue. Untreue der letzten Jahre, die Untreue im Glauben. Wie sieht es mit deiner stillen Zeit aus? Bist du da treu? Ja, und wenn es 10 Minuten sind, macht gar nichts aus. Und manchmal geht man wieder davon und sagt: Mensch, heute habe ich irgendwie nichts Richtiges gehört. Und man hat trotzdem was gelesen. Ein Abschnitt, ein Bibellesezettel, den Abschnitt Zeit mit Gott. Ja, und der Herr wird uns dann die Verhältnisse und auch die Menschen aufs Herz legen in dieser Arbeit, die er uns aufträgt. Und oft ist es nur das ganz Kleine. Aber wer im Kleinen nicht treu ist, der ist im Großen natürlich treu, ist klar. Natürlich auch nicht, das ist ja auch klar. Ne? Also, ein dritter Punkt in der Ausrüstung. Die Eigenschaft muss da sein, die Liebe. Eine Magd, der die Liebe an die Herrschaft fehlt, die hat verspielt. Dann ist es alles nur Routine, dass man es halt macht, weil es gemacht werden muss oder weil der Lohn gut ist. Ja, das Beste fehlt. Die Liebe, sagt Paulus, die Liebe zu Christus, die treibt uns zu den Verlorenen, zu dem Dienst in der Gemeinde, was auch immer ansteht. Und Paulus wusste es ganz genau. Der hat ja, wer in 2. Korinther 11 hineinschaut, was hat der für Prügel bezogen? 4x39 Streiche weniger ein. Und da ist schon nach 10 Schlägen, kannst du die Haut abziehen da hinten. Also, und das hat er 4-mal gekriegt. Also schon der Gedanke dran, dreht mir der Magen rum. Ja, und dann Schiffbruch und dies und jenes gesteinigt, was weiß ich. Die Kraft und die Bewahrung schenkt unser Herr. Und er hat es nur deswegen gemacht, weil er Jesus geliebt hat. Das ist das. Wie kann ich denn die Liebe mehren? Gibt es da ein Geheimrezept? Ja, gibt es. Jetzt, Thomas sagt, wenn ich das Kreuz anschaue, dann wird meine Liebe, die erkaltet ist, wieder entzündet. Viel die Passion Jesu durchlesen. Das ist das Geheimnis unserer Kirchenväter. Ein Louis Harms hat 80 Passionsandachten in 40 Tagen gemacht. Morgens und abends, Altes und Neues Testament. Gut, das ist natürlich heute. Ja, aber wo nimmt man sich Zeit? Eine Gemeinde macht dann am Karfreitag, wie wir es mitbekommen haben, einen Taufgottesdienst. Nur um nicht an das Leiden Jesu heranzugehen. Das könnt ihr abschrecken. Und das ist doch das Köstlichste überhaupt. Dort für mich, dort gucke ich hin, dass unsere Liebe wieder entzündet wird. Das ist das. Die Liebe bewahrt vor Mutlosigkeit und auch vor Ermattung. Herr, gib mir wieder diese neue Liebe. Lass mich auf das Kreuz schauen. Dort, wo du die Dornenkrone getragen hast, wo man dir ins Gesicht gespuckt hat. Das hast du wegen mir getan. Jesaja 53 rauf und runter lesen. Und wenn einen das nicht entzündet, dann entzündet einen nichts. Die Liebe ist dort am deutlichsten sichtbar. Und dann lese ich Römer 5, Vers 8. Darin erweist sich Gottes Liebe, dass Christus für uns gestorben ist, obwohl wir noch Sünder waren. Stimmt? Du kennst dich da gut aus im Römerbrief. Genau, das stimmt. Der zweite
Bruder hat mal gesagt, Nathanael Winkler, lernt den Jesaja 53 auswendig.
Ja, du.
Das wird euch zum Segen werden.
Ist es auch.
Da habe ich lange gebraucht, aber auf einmal war es.
Ja, ja, genau. Immer wiederholen. Und das entzündet unsere Liebe. Nicht irgendwelche Übungen oder dass man sagt, jetzt Ärmel hochkrempeln. Jetzt müssen wir richtig rein. Das ist alles nicht. Ein vierter Punkt, der als Ausrüstungsgegenstand nötig ist: herzliches Erbarmen. Das brauchen wir. Und das ist eine Frucht der Liebe. Ich habe es in der Hauptschule gesehen. Ich habe einmal gedacht, oh, das muss wie an der Schnur laufen alles. Ja, und die müssen parieren und das muss so gut gehen. Und was sehe ich? Nichts geht. Es war immer mehr Krampf und Schrott. Und was sehe ich dann, bis ich gemerkt habe, du musst sie mögen. Wenn sie das mitkriegen, dann kannst du mit ihnen Kartoffeln schälen. Ja, dann kannst du Pferde klauen. Und das ist auch so. Diese vierfache Ausrüstung, Demut, Treue, Liebe, herzliches Erbarmen, darum sollen wir bitten, Herr, gib uns das, dass wir rechte Diener sind. Und jeder wird es merken, ob einer das nur aus die Zeugen Jehovas nicht gekommen, weil sie müssen an die Tür und stehen dort rum mit ihren Zetteln. Und da ist wahrscheinlich in der Regel keiner, der sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Kennen sie nicht. Deswegen, wenn welche kommen, sage ich, kommen Sie rein, wir lesen die Bibel, dann ist Jesus Gottes Sohn, sagen sie. Und sagen sie mir das, ich zeige Ihnen die Stellen. Oh, wenn deswegen kommen sie auch nicht mehr. Bin ich schon in der Liste abgehakt. Das ist so. Ein dritter großer Punkt, der Dienst der Magd. Der Dienst ist groß und jedermann kann dienen. Ja, das ist auch nicht jedermann gegeben. Aber eine Magd ist tüchtig dazu. Wir wollen schnell hineinschauen. Ich schaue schon auf die Uhr. Oh, ich glaube, wir müssen zwei Teile machen, dass es nicht zu lange geht hier. Also der erste Punkt ist eigentlich, wir sollen dem Evangelium einer gottentfremdeten Welt Raum geben. Paulus sagt ganz deutlich, die Frau soll nicht in der Gemeinde lehren. Das hat seinen Grund. Sie überhebt sich letztendlich. Der Mann hat den priesterlichen Auftrag durch die Schöpfungsordnung. Wir sehen das, dass Adam seiner Eva das Gebot Gottes weitergegeben hat. Er hat seinen priesterlichen Auftrag damit erfüllt. Und jetzt hat Eva vergessen, bei dieser ganzen Hin- und Herschieberei da mit der Schlange, ihren Mann wieder zu fragen. Du, Adam, was denkst du über dieses Angebot, was uns da der Teufel, dann der Satan, die Schlange offeriert? Nein, sie gibt ihm fröhlich die Frucht. Und der Adam hat wieder seine Aufgabe als Hauspriester nicht richtig gemacht. Er nascht davon, anstatt dass er sagt, du, Gott hat uns aber andere Dinge befohlen. Und so sind sie beide letztendlich dort hineingeschlittert. Also, das Evangelium soll Raum gewinnen. Die Frau hat jede Menge und die Magd hat jede Menge Möglichkeiten, in diesem Magddienst einer gottentfremdeten Welt das Evangelium weiterzusagen. Das ist, ich werde noch ein bisschen näher darauf eingehen nachher. Ein zweiter Punkt ist die Gemeinschaftspflege. Das ist ein wichtiger Auftrag der Magd Christi. Was ist Gemeinschaft? Vermehrte Predigt ist noch keine Gemeinschaft der Heiligen. Vereine sind an und für sich auch noch keine Gemeinschaft. Wo der Heilige Geist den dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses 2 und 3 Menschen ins Herz gegeben hat, da ist Gemeinschaft. Der zweite und dritte Artikel ist im Glaubensbekenntnis Jesus Christus und der Heilige Geist. Da geht es darum. Der erste Artikel ist letztendlich, ich glaube an Gott Vater, den Allmächtigen. Ja? Und dann kann man Jesus im Herzen zusammen beten, einander lieben, in Geduld ertragen und erbauen. Gemeinschaftspflege werde ich noch ein wenig weiter ausführen. Aber es ist dringend nötig, dass wir Leute haben, die Gemeinschaft pflegen. In der Evangelisation, jetzt gehe ich nochmal auf den ersten Punkt, und Gemeinschaftspflege liegen die Aufgaben einer Magd. Sie sucht diese Aufgaben, wie kann sie sie erfüllen? Die Verbreitung des Evangeliums kann man mit Schriften tun. Das ist eine wunderbare Sache in der Evangelisationsarbeit, das Wort Gottes in geschriebener Form weiterzugeben. Wie sehr hat Luther uns da ein Beispiel gegeben? Mit seinen Schriften hat er gesagt, jetzt muss das alles unters Volk. Das Volk muss aber auch lesen und schreiben können. Deswegen war Melanchthon der große Schulmann. Der hat angefangen und gesagt, 15% können lesen und schreiben. Und dann hat Luther und Melanchthon angefangen, Schulen zu gründen. Sie müssen lesen und schreiben können. Und 70 Jahre nach Luther konnten 85% unserer deutschen Gesellschaft lesen und schreiben. Und das haben sie deswegen vorangetrieben, weil sie gesagt haben, die Bibel muss gelesen werden. Wir brauchen nicht nur Bilderbücher. Auch die Schriften, nicht Freiheit eines Christenmenschen etc. etc. Das muss man lesen. Das können wir nicht in Bildern weitergeben. Und deswegen brauchen wir Bildung und auch entsprechend lesen und schreiben. Und das hat Luther letztendlich auch vorangetrieben. Welche Möglichkeiten hat die Magd im Krankenzimmer, in der Nachbarschaft, im Altenheim? Es gibt viele Möglichkeiten, den Namen Jesus bei den Kindern weiterzusagen. Eine ganz wichtige Sache, auch Kinderarbeit. Und wir sehen, wenn wir dann immer sagen, oh, lasst die Frauen nicht auf Kanzel oder so, ne? Dann sage ich, Mensch, Gott ordnet das so. Aber die Frau hat doch riesen Möglichkeiten der Evangelisation und des Arbeitens im Reich Gottes. Die zweite Aufgabe, letztendlich die Gemeinschaftspflege, ist auch die Arbeit an den Verlorenen. Schwerpunkt in der Gemeinde. Ohne Gemeinschaft der Heiligen kann die Gemeinde des Herrn nicht bestehen. Die Gemeinde des Herrn besteht nach seinem Willen. Er ist das Haupt. Und deswegen ist die Gemeinschaftspflege die Pflege eines gesunden geistlichen Wachstums. Die Zubereitung der Heiligen zum Werk des Dienstes, heißt es in Epheser 4. Ja, daraus erwächst eine Arbeit für das Reich Gottes, dass Menschen zu Jesus finden, dass man innerlich im Glauben vorankommt und erstarkt, dass man Boten letztendlich zubereitet, dass im Wort Gottes gelernt wird. Das sind alles so Sachen, die auch Frauen letztendlich tun können. Nicht die Eidlinger Schwestern, was haben sie für ein wunderbares Werk über diese ganzen Jahre, ja, und sind trotzdem keine Gemeinde und haben immer diese Bibelstunden auch. Sie sagen, wir unterrichten hier unsere Schwestern. Und wenn da Männer dazukommen wollen, ist es das ja recht. Aber es bleibt immer noch in diesem Rahmen dieser Arbeit. Gesunde Lehre ist heute nötiger denn je. Die ganze biblische Wahrheit in der Länge, in der Höhe, in der Breite auszubreiten und keine Abstriche zu machen. Wir haben heute so durch die Charismatik und durch Verirrungen, ich habe jetzt mitgekriegt, die Bethel-Gemeinde in Amerika schwappt alles wieder rüber. Dann ist irgend so eine Move-Gemeinde, Move-Bewegung und, alles im charismatischen Bereich, tanzen, schunkeln und diese Dinge, ja, da meint man dann letztendlich, das wär's. Und es ist alles, ja, die Peter-Wenz-Gemeinde in Stuttgart und, alles ein Haschen nach Wind. Da können Hunderttausende hinrennen, sie sind letztendlich verführt. Und auch hier in dieser ganzen biblischen Wahrheit weitergeben, was haben diese Frauen, die dort als Mägde tätig sind, nicht für wunderbare Möglichkeiten, wenn Paulus an Titus schreibt oder an Timotheus, wie sich dann auch die gemeindlichen Gruppen darstellen sollen. Er sagt immer, die Älteren sollen die Selbstbestimmungsideologie aufknacken. Warum müssen die Frauen ihre Kinder gleich nach der Geburt oder nach einem halben Jahr oder was weiß ich in so einen Hort geben? Die Mutter ist nicht zu ersetzen. Wenn sie stirbt oder krank ist, ist nochmal was anderes. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir brauchen nicht immer den Sonderfall zur Regel machen. Das Kind unter 3 Jahren soll die Mutter haben. Die ist nicht zu ersetzen. Und die Kinder, die sind alle gestört. Ich sag's mal so ganz platt jetzt. Wobei man es natürlich auch nicht über einen Kamm scheren kann. Ja, wenn sie vorher weggegeben werden. Es ist eine große Not. Eine ganz große Not, die heute ist. Und die Selbstbestimmungsideologie, ja, ist in den christlichen Kreisen mehr denn je letztendlich aufgeblüht. Und es ist eine Katastrophe. Wo dient sie? Dort, wo sie hingestellt ist. Dort möchte Jesus sie einsetzen. Manch einer sagt, ja, jetzt in der Landeskirche kann ich gar nichts mehr machen. Ein Pfarrer sagte, ich zitiere hier, die evangelische Kirche ist ein großes Hospital. Und ich sage aus innerer Überzeugung, bleibt in diesem Hospital. Wir können da dem Herrn am besten dienen. In dem Hospital haben wir ein Operationszimmer, worin der Herr die einzelnen Seelen, die durch den Sünden- und Teufelsdienst fast zugrunde gegangen sind, operiert durch seinen Geist, der ihnen ihre Sündenglieder abnimmt. Wir haben auch ein Rekonvaleszenzzimmer, wo die Leute genesen. Wir bringen ihnen Öl und Wein von unserem himmlischen und barmherzigen Samariter und verbinden die Wunden. Das Öl ist der Geist Jesu, der Wein ist das Blut Jesu. Und mit diesen Mitteln erfahren wir wunderbare Heilungen. Liebe Freunde, tun wir den Magddienst in diesem großen Hospital. Ich sage immer, ich will so lange in dieser Kirche, dieser Landeskirche bleiben, bis sie mich vollends rausschmeißen. Ja, dann weiß ich, dann muss ich gehen. Ja, ich habe Theologie studiert fürs Lehramt und da ist man genauso durch diese ganze Tretmühlen durch und ich weiß, manchen Dozenten, der mir fast den Schein nicht gegeben hätte, die mich da angebrüllt haben und so weiter. Ich weiß es, aber ich habe gesagt, Herr, Steinweg und du wirst mich dahin durchschieben. Und er hat es wunderbar gemacht. Ich habe so gesehen, ja, wie ich dann vom Herrn dreimal auf etwas hingewiesen wurde, wo mir der Weg bestätigt wurde. Ich konnte anderen solche Hilfe sein in dieser Frage, was ist mit der historisch-kritischen Methode, was ist mit der Bibelkritik und so weiter. Und ich habe dann auch gesehen, dass ich auch im zweiten Studium, dann im dritten Studium nachher in Bremen oben habe ich nochmal aufgelegt für Sekt 2, also fürs Gymnasium. Und dort waren Leute, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, in der Theologie, in der Religionspädagogik. Und ich habe so viel Zeugnis gegeben, die waren so am Fragen, die haben Theologie studiert, weil sie gesagt haben, da will ich den Sinn des Lebens irgendwo, ich will nicht nachher irgendwas machen, sondern ich will dort sehen, wo geht's lang, sagt mir es doch. Und ich durfte ihnen, dem einen oder dem anderen, dann auch in den Seminaren immer wieder etwas sagen. Ein vierter und letzter Punkt. Der Lohn, der Magd. Ich habe schon gesagt, Lohn, ja, das sind nicht menschliche Orden und Dekorationen und Lametta hier an der Brust, sondern wir sind demütige Leute und bleiben auch demütige Leute. Und der Herr sagt, es wird euch im Himmel belohnt werden. Und das ist das auf alle Fälle. Und wenn wir nichts sehen, wenn wir denken, es sieht kein Mensch, du immer die Blumen für den Altar bringen. Keiner sagt mir mal irgendwo ein Dankeschön. Ich bin immer dabei aufzufägen. Keiner sagt irgendwie ein Dankeschön. Euer Dienst ist nicht vergeblich. Ja, Paulus sagt das im 1. Korinther 15. Der Sieg ist des Herrn. Und wir werden alles wird, was wir tun, in seinem Namen. Und wenn es die ganz einfachen Dinge sind, dort notiert und wir werden vom Herrn her als treu oder als untreu nachher bewertet. Ja, wir haben und erwarten unseren Zahltag nicht hier unten, sondern wir erwarten auch keinen Lohn von Menschen. Ja, Gott wird uns letztendlich einmal in der Ewigkeit durchwinken und sagen, du treuer Knecht, danke, dass du meine Aufträge, er wird sich noch bedanken, dann gemacht hast, treu bleiben und für andere ein Segen werden. Und dann sieht man es, wenn man hier und da etwas mitbekommt, wo man jemanden stärken konnte, wo vielleicht zu der kleinen Beterschar noch einer dazukommt, sagt, jawohl, das habe ich gesucht, da möchte ich sein. Wo vielleicht zwei oder drei auf die Straße gehen und Traktate verteilen und dann kommt noch einer dazu, man freut sich irgendwie und sagt, Mensch, schön, ja, haben wir gar nicht gerechnet. Danke, dass du auch noch mit dabei bist. So ist das. Wir werden hier keine großen Lorbeeren ernten. Aber es gibt dann auch die triumphierende Gemeinde und die streitende Gemeinde. Das ist noch zum Schluss gesagt. Ja, eine priesterliche Gemeinde hat immer auch eine streitende Gemeinde auf der Erde und die, die schon im Himmel vorausgeeilt sind, die werden uns einmal die Hand reichen und diese triumphierende und streitende Gemeinde wird zusammenkommen. Und dann heißt es, siehe, ich komme bald, der Lohn ist mit mir. Paulus sagt, dass die Krone des ewigen Lebens, die wird mir der Herr geben. Und das ist viel, viel mehr, als wenn wir hier Hände schütteln und Schulterklopfen kriegen, ja, sondern das ist etwas, wo wir dann sagen können, das hat bleibenden Wert. Ich lese noch den letzten Vers hier von diesem Ancilla Domini. Und wird die Nacht auch kommen, da niemand wirken kann, wird mir der Dienst genommen, den ich so gerne getan. Ja, ruhen auch die Hände, mein Herr entlässt mich nie. ihm dien ich ohne Ende, Ancilla Domini.